ich habe euch ein Video mitgebracht und das wollen wir gemeinsam anschauen. Es läuft über YouTube, aber ich habe das rechtmäßig erworben. Ja? Also man darf das in der Gemeinde teilen, ich konnte nur diese ZIP-Datei nicht auspacken. Deshalb über YouTube, wir schauen uns das gemeinsam an. Es ist leider nur auf Englisch, aber ich glaube, jeder wird verstehen, um was es geht. Also schaut es euch einfach an und öffnet eure Herzen.
Everybody has a hero.
Okay.
Mine's my dad.
Yes, I get it.
Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color.
Dad! Which one?
That one.
Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world.
Abby? What's wrong, champ?
Or at least that was my plan. I'm losing my sight.
And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma.
Eye cancer.
Unfortunately, you will lose your vision.
That was the day my father disappeared.
Dad!
Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on.
I thought he would always be there for me. I guess I was wrong.
Dad, where are you?
Abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most?
Dad? Dad? Dad, why did you leave me?
Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her.
The best that we can do is save the actual eyes so that cosmetically she doesn't lose them.
That's my girl. That's my girl. That's my little girl.
There's support groups, and I know this is a very difficult time.
No!
I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is.
Baby.
Why did you leave me?
I was right here. I was always here.
Where did you go?
I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You're all there.
Thank you.
think about how far you've come. Don't you, baby?
My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. Love is allowing someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, mich berührt das immer wieder.
Auch jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir öfter schon die Frage gestellt, Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht, wo bist du? Und ich finde, in dem Video kommt es ja einfach so, wird es so deutlich, wird es verbildlich, dass es uns oft so geht, dass wir zu Gott rufen, aber wir sehen nichts, wir spüren nichts, wir hören ihn vielleicht manchmal auch nicht. Und ich muss euch ehrlich sagen, Anfang des Jahres ging es mir genau so. Ich dachte, es ist nichts mehr da. Wo ist mein Glaube? Wo ist Gott? Wo ist er, wenn ich ihn am meisten brauche? Und dann sollte ich diese Kurzstudie machen und ich habe das Woche für Woche rausgeschoben und ich weiß nicht, wer schon mal so eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, ich noch nie. Deswegen hatte ich auch keinen Plan, wie lange sowas dauert oder was das bedeutet. Und habe ich eine Woche, bevor ich das halten sollte im Studium, habe ich mit meinem Dozent telefoniert und habe ich gesagt, ich habe nichts mehr zu geben. Da ist nichts mehr in mir. Ich bin an so einem Punkt, ich kann nicht. Und hat er gesagt, gut, das ist sehr gut. Ich dachte mir, was ist gut daran, wenn man an so einem Punkt ist? Und dann sagt er, das, was da jetzt rauskommen wird, das wird von Gott sein und das wirst du nicht selber gemacht haben. Lass dich auf diese Geschichte ein, lass dich auf diese Person ein und spür einfach. Nimm dir Zeit. Und ich dachte, ich habe nur noch eine Woche, wie soll ich mir Zeit nehmen? Aber ich dachte, okay, ich mache es einfach so, wie er es mir jetzt gesagt hat. Und es geht um Hannah, die Mutter Samuels. Ja. Und viele von euch kennen wahrscheinlich diese Geschichte und ich will euch einfach ein bisschen mit reinnehmen. Ich habe mich mit Hannah auseinandergesetzt. Ein Tag, zwei Tag, drei Tage. Und ich bin im Auto gefahren. Ich dachte, irgendwie, keine Ahnung, ich bin ja nicht kinderlos. Wie soll ich mich mit ihr identifizieren? Und nach diesen Tagen habe ich gemerkt, sind wir nicht alle ein bisschen Hannah, ja, dass wir jahrelang für was beten, dass wir hoffen und glauben und alles dafür geben, dass es in Existenz kommt, aber es passiert nicht. Und ich glaube, Hannah ist so viel mehr als nur diese Geschichte. Und ich will euch einfach ein bisschen mit reinnehmen. Ich hoffe, das klappt, dass der Bibeltext jetzt, genau, es ist sehr viel, deshalb ich werde es nicht vorlesen. Ich werde mit euch einfach ein bisschen da durchgehen. Ich habe es überschrieben mit eine treue Freundin Gottes. Wer war Hannah? Hannah hat mit ihrem Mann Elkanah und seiner zweiten Frau Penina in Rama gelebt. Hannah hatte keine Kinder und zu dieser Zeit war das, glaube ich, noch viel, viel schlimmer als vielleicht heute. Das war so, eine Frau war da auch, um Nachwuchs zu bringen und wir sehen in dieser Geschichte, dass Elkanah Hannah sehr geliebt hat und daraus geht auch hervor, dass es seine erste Frau war, aber die zweite Frau gab es eben auch und die hat ihm sehr viele Kinder geschenkt. Und ich dachte mir so, okay, eigentlich mega das Konfliktpotenzial, ja? Also die eine wird geliebt von ihrem Mann und die andere bringt aber die Kinder mit rein, ja? Wie soll da keine Eifersucht oder wie soll es da nicht mal krachen? Und die gehen jedes Jahr zusammen als ganze Familie nach Silo, das zentrale Heiligtum. Da reisen sie zusammen hin und opfern, geben eine Opfergabe da, opfern Tiere und essen dann auch zusammen. Und jedes Jahr lesen wir, dass Penina Hannah stichelt. Sie sagt ihr, böse Dinge. Hannah ist verzweifelt, sie ist traurig darüber. Und wir sehen, dass Elkanah sie sehr liebt, weil sie praktisch mehr bekommt als alle anderen. Als sie zusammen essen und Hannah kriegt das Doppelte an Fleisch, was alle anderen bekommen. Und sie isst aber nichts, weil sie so gekränkt ist und so traurig darüber, wie ihr Leben eigentlich ausschaut und dass diese Frau, die ihr vielleicht gegenüber sitzt, genau das ihrem Mann geben kann oder ihr Herzenswunsch ist, was bei ihr nicht erfüllt ist. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich Jahr für Jahr und sie beten und gehen in das zentrale Heiligtum. Dort ist Eli, Hohepriester, und seine Söhne sind Priester. Und ich finde es spannend, weil dieses Jahr, als sie das machen, wie wir es in dem Text lesen, ist irgendwas anders. Ich glaube, dass Penina auch immer wieder gestichelt hat, um Hannah ihre Beziehung zu Gott kaputt zu machen. Damals war es ganz klar, wenn du keine Kinder bekommst, ist Gott dafür verantwortlich. Er verschließt deinen Mutterleib. Ja? Jahwe hat deinen Mutterleib verschlossen, hat sie ja immer wieder gesagt. Sie wollte, dass Hannah mit Gott bricht oder dass Hannah daran zweifelt, dass Gott sie liebt. Und wir sehen, dass sie eines Tages aufsteht. Wahrscheinlich hat sie die Schnauze voll, so konnte ich mir das vorstellen. Und hat gesagt, so, und jetzt gehe ich in das zentrale Heiligtum und ich bete. Und sie betet in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegen sich. Das war zu dieser Zeit ganz, ganz untypisch. Du hast laut gebetet und ja, sie hat was anders gemacht. Sie hat in ihrem Herzen, sie hat ihr Herz Gott ausgeschüttet. Und ich glaube, so wie ich das gespürt habe, dass Hannah ehrlich geworden ist vor Gott. Weg mit aller Religiosität, weg von den ganzen Gebeten, die man so aufsagt, weil man es tut oder weil man es so gelernt hat. Ich glaube, sie ist richtig nackig vor Gott geworden. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet und alles, was da auch Hässliches drin war, kam raus, aber nicht laut, sondern das war was zwischen ihr und Gott, was ganz Intimes. Vorher sehen wir noch im Text, dass Elkanah zu ihr sagt, hey, warum ist dein Herz so traurig? Bin ich nicht mehr wert als 10 Söhne? Und wenn wir zurückgehen, in Mose steht für dieses traurige Herz, ist eigentlich eine Redewendung und da steckt eigentlich Zorn dahinter, Bitterkeit, Wut. Und ich kann mir vorstellen, dass Hannah total zornig war über die Situation, dass sie so lange betet, Gott greift nicht ein, Gott zeigt sich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie dort drin saß und gebetet hat und gesagt, Gott, wo bist du? Und Eli wird auf sie aufmerksam, weil es eben untypisch war, dass man so gebetet hat und er dachte, sie wäre betrunken und stellt sie zur Rede und sagt, hey, was spricht da aus dir? Bist du betrunken? Lass mal das Trinken sein. Lass den Alkohol weg. Und sie sagt, nein, sie rechtfertigt sich. Sie sagt, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und in diesem Moment empfängt er was von Gott und spricht ihr prophetisch zu. Gehe hin in Frieden und der Gott Israels gewähre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Davor sehen wir im Text, also das ist das erste Mal auch, dass Hannah spricht, aber in ihrem Gebet, wo sie ihr Herz ausschüttet, legt sie ein Gelübde ab. Sie sagt zu Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir zurückgeben und er soll dir dienen sein Leben lang. Und für Nasirea war das damals sehr untypisch, weil ein Gelübde eigentlich immer nur für eine bestimmte Zeit galt. Aber sie hat ihm alles versprochen. Und ich fand spannend, als Eli das ihr zuspricht, geht sie da raus und sie ist wie verändert. Vielleicht gehen wir weiter nochmal im Text. Es kommt sie hat wieder angefangen zu essen und die Traurigkeit in ihrem Angesicht war nicht mehr da. Also es ist was passiert und das fand ich spannend. Diese Verknüpfung, sie ist ehrlich geworden vor Gott, sie hat aber gleich danach eine Zusage für ihr Gebet bekommen und das, was in ihr passiert, dass Hoffnung Hoffnung ist in ihr eingezogen, dass sich was ändern wird. Und ich finde, da fängt Gottes Wirken an. Nämlich nicht, dass sie, es ist ja nicht sofort sichtbar geworden, ihre Gebetserhörung, sondern das, was in ihrem Herzen passiert. Gott hat angefangen zu wirken. Er hat angefangen, ihr Herz zu verändern. Und das fand ich sehr schön, dass Friede in ihr eingezogen ist. Und die sind dann wieder zurückgegangen und wir lesen in der Geschichte, dass sie schwanger wurde, ziemlich schnell, und Samuel geboren hat. Samuel bedeutet von Gott erbeten. Und ich dachte dann so, wenn ich jetzt in meine Situation, okay, jetzt ist dieses Kind da, dein sehnlichster Wunsch ist erfüllt und jetzt sollst du es wieder hergeben. Bist du bereit, deinen Deal einzuhalten? Und ich dachte mir, wenn ich ganz ehrlich bin, so bei mir selber, guck, glaube ich, hätte ich richtig gekämpft. Ich weiß nicht, ob sie gekämpft hat damit, aber sie hat ihre Liebe und Hingabe zu Gott über ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte gestellt. Sie hat gesagt, du hast mein Gebet erhört, ich werde meinen Teil einhalten, was ich dir versprochen habe. Und sie verbringt ungefähr wahrscheinlich 3 Jahre mit Samuel, bis sie ihn entwöhnt hat, abgestillt hat und bringt ihn dann zu Eli. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Art von Gebeten kennt. Hey Gott, wenn du das tust, dann werde ich. Ich bin so ein bisschen zurückgegangen in meine Kindheit und dachte, wie oft habe ich das gemacht? Ich weiß nicht, ich habe mal von jemand, der nicht so eine freundliche Person, eine CD ausgeliehen und ich wusste, ich muss diese CD hüten, ich muss sie so zurückgeben, weil sonst werde ich richtig Ärger bekommen. Und habe ich diese CD verloren. Und ich habe richtig Panik, ich habe so geschwitzt, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, es war wirklich schlimm für mich. Und ich habe gebetet, Herr, wenn du mich diese CD finden lässt, ich werde jeden Tag beten. Und ich dachte mir so, wie Gott so sagt, ja. Diese CD ist aufgetaucht und ist alles gut geworden, aber ich konnte das gar nicht einhalten. Ich habe nicht jeden Tag gebetet und ich erwische mich immer wieder, dass ich diese Art von Gebete, wenn du mir was gibst, dann gebe ich dir zurück. Und sehr spannend, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob jemand von euch Toby Mac kennt, das ist ein christlicher Sänger, in den USA ziemlich berühmt, und er hat letztes Jahr im Oktober seinen 21-jährigen Sohn verloren an einer versehentlichen Drogenüberdosis. Und ich sage, es ist spannend, weil jetzt guckt die ganze Welt, was machst du? Jetzt wird irgendwie, wie gehst du damit um? Und ich fand es sehr spannend, er hat geschrieben, für ihn und seine Frau, wir haben nicht diesen, wenn du mich segnest, dann folge ich dir nach, Deal, sondern wir folgen Gott, weil wir ihm dienen wollen. Es ist uns eine Ehre. Er ist Gott der Täler und Berge und er ist wunderschön über allen Dingen. Oh, und ich dachte, das ist echt krass, aber sie haben ganz klar gezeigt, dass Jesus darüber, über diesem Schmerz steht, über diesem Verlust steht. Und ich fand es einfach toll, dass er darauf so eingegangen ist. Nicht, wenn du mich segnest, dann werde ich was für dich tun, sondern ich bin hier und ich folge dir nach, auch wenn es richtig dunkel wird, auch wenn es richtig ins Tal geht. Und als Hannah ihren Sohn zu Eli gebracht hat, lesen wir weiter in der Geschichte, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, dass er von großer Bedeutung für das Volk Israel und für die Geschichte Gottes geworden ist. Und es hätte nicht funktioniert. Er wäre nicht dorthin gekommen, wenn sie nicht gehorsam gewesen wäre. Und dieser Gehorsam, den hat sie auch über ihre Gefühle, über ihre Wünsche und Sehnsüchte, weil sie wusste nicht, werde ich noch mal ein Kind bekommen? Oder war es das jetzt für mich? Durfte ich das 3 Jahre erleben, aber jetzt habe ich es hergegeben. Und diesen Gehorsam, den hat Gott gesegnet. Er hat ihr 5 weitere Kinder geschenkt. Und das finde ich so schön an dieser Geschichte, dass wir uns doch darin irgendwie wiederfinden. Manchmal, wenn wir was loslassen und hergeben, was uns eigentlich viel bedeutet, woran unser Herz hängt, dass Gott was viel Größeres und Besseres hat. Nicht sofort oft. Es ist nicht sofort eine Antwort, aber manchmal, wenn wir zurückblicken, sehen wir, wie Gott was viel, viel Besseres für uns eigentlich ja, vorbereitet hatte. Es gibt noch weitere Frauen in der Bibel mit dem gleichen Schicksal. Im Alten Testament Sarah, die mit über 90 Jahren noch schwanger geworden ist, oder Elisabeth im Neuen Testament, ja, die auch im hohen Alter ein Kind bekommen hat. Und es gibt noch weitere Frauen und alle haben eins gemeinsam. Sie haben Kinder in die Welt gesetzt, die für die Geschichte Gottes sehr, sehr wichtig waren. Sie haben immer einen großen Auftrag gehabt, diese Kinder. Und wenn wir im Text mal weitergehen, das Loblied, was Hannah singt. Genau, das ist der zweite. Genau. Lest euch das mal ganz kurz durch. Nehmt euch die Zeit. Es ist nicht nur ein Lied der Dankbarkeit, es ist ein Lied des Sieges. Wir lesen hier ganz klar, dass sie Gott die absolute Ehre gibt. Er erhöht die Schwachen und er erniedrigt die Starken. Er hat der unfruchtbaren Kinder geschenkt und es deutet alles auf Gott hin. Aber was ich spannend fand noch in diesem Loblied, dass es ein Wegbereiter war für das weitere Wirken Gottes. Und zwar steht da, ich muss es kurz suchen. Dass Gott über die Feinde von Israel donnern wird. Und später im Text lesen wir in 1. Samuel 7, Vers 10, aber an jedem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie von Israel geschlagen wurden. Und es war nicht nur ein Lied des Dankes und der Stärke, die sie Gott zuspricht, sondern auch zwar was Prophetisches. Sie hat da was proklamiert, wo Gott zum Wirken animiert hat. Er hat direkt auf ihr Gebet geantwortet, ein paar Verse später. Und das fand ich irgendwie so stark. Das kann Gebet bewirken, dass Gott wirken kann, wenn wir Dinge aussprechen und daran glauben und festhalten und ihm die Ehre geben, dass er dadurch durch unsere Worte wirklich wirken kann, in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserem eigenen Leben. Genau, das steht am Schluss und das hat mich wirklich bewegt, was Gebet und was Aussprechen von Lob bewirken kann. Davids Dankeslied, das wir später lesen im Text, ist ähnlich wie das von Hannah. Und Maria im Neuen Testament sagt ein ähnliches Loblied. Und es war, Lukas wurde inspiriert, Maria wurde inspiriert durch das, was Hannah da schon vorbereitet hat, ist sie mit eingestiegen. Wir finden da ähnliche Worte wie: Gott erniedrigt die Starken und erhöht die Schwachen. Der mächtige und starke Gott, der sich kümmert, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der da ist, auch wenn ich es nicht spüre in vielen Momenten oder sogar manchmal in Frage stelle. Und ich möchte gern nochmal darauf eingehen, was ich von Hannah mitgenommen habe. Was lehrt Hannah uns? Hannas Name bedeutet übrigens Gnade. Fand ich auch sehr spannend, diese Verknüpfung. Sie hat Gnade gefunden, auch vor Gott. Hannah ist Vorbild dafür, dass wir niemals den Glauben an den großen Gott verlieren. Hannah ist ein Vorbild, dass sie Gott den höchsten Stellenwert gegeben hat, den man ihm geben kann. Hannah ist Vorbild, wie man mit vermeintlichem Schicksal umgehen kann im eigenen Leben. Dinge, wo wir vielleicht jahrelang schon beten, wo wir verzweifelt, wo wir zu Gott rufen, dass er es tun kann, dass er es bewirken kann in unserem Leben. Dafür ist sie Vorbild für mich. Und dass Gott uns sieht, dass er uns wahrnimmt, dass er bei uns ist, wie in diesem Video, auch wenn wir ihn manchmal nicht sehen und nicht spüren. Er ist da und er räumt Hindernisse, er putzt hinter uns her, er räumt Hindernisse aus dem Weg. Und wenn es hart auf hart kommt, dann zeigt er sich auch. Manchmal nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten oder vielleicht sogar dafür gebetet haben, sondern ganz anders. Aber er zeigt sich und er wirkt in unserem Leben. Ich finde, diese Geschichte ist der Beweis dafür, dass wir nicht da bleiben müssen, wo wir uns gerade befinden, sondern ehrlich werden dürfen vor unserem Gott. Deshalb habe ich gesagt, sie ist eine Freundin, weil Freunde voreinander ehrlich sind. Da braucht man kein großes Gebet, das man abklappert. So ging es mir dieses Jahr. Ich habe gar keine Worte mehr zu beten und ich habe gemerkt, wie viel Kraft in den kurzen Gebeten, die aber genau meinem Herzen entsprechen, wie viel mehr Kraft da drin steckt. Und ich will euch ermutigen, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen auch, dass jeder in sein Herz reinschauen darf, wo bin ich vielleicht noch nicht ehrlich geworden, wo versuche ich noch irgendwie die Fassung zu bewahren oder die Kontrolle zu bewahren, wo bin ich aber eigentlich vielleicht wütend oder verzweifelt oder auch ja, bitter in meinem Herzen gegenüber Gott, wo bete ich schon jahrelang und es passiert nichts, wo schreie ich zu Gott, wo bist du und es kommt nichts. Ich will euch dazu ermutigen, in euch reinzuhören und einfach ehrlich zu werden vor unserem Gott, der uns sieht, der dich sieht, der dein Herz kennt, besser als du es selber kennst. Und wir dürfen vor ihm uns nackt machen. Wir dürfen alles so sagen, wie wir es empfinden. Und ich glaube, darin liegt eine Kraft, darin liegt eine Ehrlichkeit. Und dann kann Gott an unser Herz die Dinge, die wir vielleicht noch selber, ich habe für mich selber Anfang dieses Jahres, und ich bin da noch lange nicht draußen, gemerkt, dass ich eigentlich immer diejenige war, oh, ich muss Gott festhalten. Ich muss mich darum kümmern, dass mein Glaube nicht, ich hab gelernt, man darf Gott nicht in Frage stellen, man darf keinen Zweifel haben. Das ist das Einzige, was noch der letzte Anker ist. Aber ich habe gemerkt, in dem, wo das alles weggeschwommen ist, so die letzten Reste der Religiosität, kann Gott plötzlich an mein Herz. Da passiert was und ich kann loslassen. Und ich merke so kleine Veränderungen, kleine Hoffnung, die aufkeimt, kleine Lichtblicke, wo ich plötzlich merke, Gott ist da. Vor kurzem habe ich gesagt, Gott, wenn du mir was sagen willst, dann sag's mir halt. Und ich mache den Briefkasten auf und da liegt so ein kleines Heftchen drin, Gottes Geschenk an dich. Und ich dachte mir, okay, ich habe noch nie sowas in meinem Briefkasten gefunden. Und ich habe dann dieses Heftchen durchgeblättert, aber es war eigentlich nur dieser Satz, ich will dir was schenken, du musst nichts tun, lass dich einfach fallen, sei so, wie du bist und lass mich dich beschenken. Und wir dürfen wütend sein, wir dürfen auch verzweifelt mal sein. Das ist nichts, was verboten ist. Ich persönlich habe oft gedacht, so Wut und Frust, ich kann das schon irgendwo in einem geschützten Rahmen rauslassen, aber nicht gegen Gott. Und Uwe Dahlke hat es erst jetzt gesagt, dass er Gott so oft gegen das Schienbein getreten hat. Und ich glaube, darin liegt diese ehrliche Beziehung und dass Gott dadurch wirken kann in unserem Leben. Und diese Gebete, wenn wir die von ehrlichem Herzen beten, das sind Gebete des Glaubens, der Liebe und der Hingabe und den Glauben an den großen Gott, der mächtig ist und der alles im Griff hat. Lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir in unsere Herzen reinschauen und ehrlich werden dürfen vor Gott, wenn ihr das Bedürfnis habt, das irgendwie auszudrücken oder für euch beten zu lassen, kommt in die Segnungsecke. Es ist manchmal gut, wenn jemand einfach dich unterstützt, wenn man füreinander einsteht als Geschwister. Und genau danach wollen wir einfach nochmal in eine Lobpreiszeit gehen und Gott einfach die Ehre geben. Genau. Lasst uns zu Gott singen oder werdet ganz still, so wie ihr das jetzt braucht. Ihr seid genau richtig, so wie ihr gerade hier sitzt vor Gott. Und es ist gut, dass ihr da seid.